Achtung!
Trotz der Warnung seines Waffenoffiziers blieb Komorak vor seinem Stuhl auf der Brücke der Matach stehen. Er hielt sich nicht fest, als der Photonentorpedo auf die Schilde des Kreuzers prallte. Ein kurzzeitiger Energieausfall ließ die Konsolen und Displaymonitore flackern, und Komorak spürte, wie sein Magen einen Satz machte, als die künstliche Schwerkraft und die Trägheitsdämpfungssysteme für einen Moment nachließen.
»Feuer erwidern!«
befahl er und streckte die behandschuhte Faust in die Luft. Auf dem Hauptmonitor verschwand das Sternflottenschiff immer wieder aus seinem Blick, als wolle es ihn verspotten.
»Ich werde mir den Kopf seines Käpt'ns als Trophäe an die Wand hängen«,
schwor er sich und genoss die Vorstellung, wie er für das, was hier geschehen war, Rache nehmen würde. Der Käpt'n der Sternflotte war ein verräterischer Petak in bester Erdentradition und hatte sich hinter Tricks und Täuschungen versteckt, anstatt sich ihm direkt zu stellen, und diese Tricks hatten ihn in Transporterreichweite des Planeten befördert. Die Sensoren hatten Transportersignaturen erfasst, und Komorak hatte sogar angeordnet, seine Frau und den Rest des Außenteams auf der Oberfläche zu warnen, doch Lorcas Antwort zufolge kam die Warnung zu spät. Die Erdlinge hatten die Ruinen betreten, zweifellos um ihren verlorenen Landsmann zu retten. In der Zwischenzeit hatte sich das Schiff der Sternflotte wieder um die Matach gekümmert, hatte geschossen und feige Manöver angewendet, um Komorak davon abzuhalten, nahe genug an den Planeten heranzukommen, um Verstärkung hinunterzubeamen. Wie lange er auch lebte und wie oft er sich den Erdlingen im Kampf stellte, würde er nie verstehen, warum diese so viel Energie auf die Rettung eines einzelnen Lebens verschwendeten.
»Diese Schwäche wird irgendwann ihr Untergang sein.«
»Captain«,
rief Lieutenant Kalorg von der Waffenstation,
»der Feind ändert erneut den Kurs.«
»Feuern Sie nach eigenem Ermessen«, befahl Komorak.
Auf dem Monitor zogen mehrere Strahlen feurig roter Energie durch die Leere des Alls. Komorak sah, wie sie leuchtend gegen die Deflektorschilde des Sternflottenschiffes prallten. Einen Moment lang glitzerten die Deflektoren des Gegners auf, und er war sich sicher, dass einer der Strahlen durch die Schutzschicht drang und das Schiff selbst berührte.
»Direkter Treffer auf ihrer sekundären Hülle«,
berichtete Kalorg.
»Kein Bruch!«
Das andere Schiff erwiderte das Feuer. Energiestrahlen durchschnitten das Nichts, zersetzt mit dem weißen Glühen einer Salve von Photonentorpedos. Abermals spürte Komorak, wie die Schilde der Matach die Treffer absorbierten, doch dieses Mal hörte er auch das Stöhnen der geplagten Maschinen. Sie litten unter den Nachwirkungen des Angriffs. Auf der Brücke fiel der Hauptmonitor aus und zeigte nur noch einen Wirbelsturm aus zischender Statik.
»Schildgeneratoren auf 26% gesunken«,
rief Kalorg über den Lärm aus Alarmsignalen und Statusberichten der anderen Mitglieder der Brückenbesatzung.
»Warp-Antrieb ist außer Betrieb. Hauptsensormatrix zerstört.«
»Gib mir taktische Sicht«, befahl Komorak.
Er griff an seinem Steueroffizier vorbei, um den Befehl selbst in die Konsole einzugeben, doch der Bildschirm zeigte keine Reaktion. Der junge Lieutenant am Steuer schien von der chaotischen Situation nicht beeinträchtigt zu sein und steuerte das Schiff mit nicht nachlassender Konzentration.
»Wo sind Sie?«
»Sie haben Ihren Angriff abgebrochen«,
antwortete Kalorg und drehte sich von seiner Station.
»Captain, Sie sind in den Orbit zurückgekehrt und haben Ihre Transporter aktiviert.«
Hatten die Erdlinge ihren ach so geschätzten Kollegen gefunden? Komorak kümmerte es nicht mehr. Lorca zufolge war der Mensch von Wert für ihre Forschung, aber er selbst war froh, den jämmerlichen Wicht los zu sein. Er hoffte nur, dass die Erdlinge auch den nicht minder unnützen Tolianer mitnahmen, wenngleich er nichts dagegen hatte, den armseligen Tropf selbst auszuradieren.
»Wenden Sie«,
befahl er und beobachtete die taktischen Anzeigen über die Schulter des Steuermanns. Sie zeigten die Position der Matach in Bezug zum Planeten und dem Schiff der Sternenflotte.
»Alle Waffen bereithalten, alle verfügbare Energie auf die vorderen Schilde.«
Sein Raumschiff mochte verwundet sein, doch Komorak hatte nicht vor, den Kampf abzubrechen.
»Captain«,
sagte Kalorg,
»das feindliche Schiff steuert von uns weg.«
Einen Augenblick später fügte er hinzu,
»Sie haben auf Warp beschleunigt.« »Nein!«
Komoraks wütendes Knurren erfüllte die enge Brücke. Mit seiner Faust schlug er den Steueroffizier gegen die Lehne seines Stuhls. Wie es schien, hatte der Erdkapitän seine Mission erfüllt, und anstatt zu bleiben und den Kampf zu beenden, den er begonnen hatte, rannte er nun fort wie ein verängstigtes Kind.
»Feigling!« »Wie ist der Status unseres Warp-Antriebs?«
fragte der Klingone, und jede Silbe glühte vor Wut. Kalorg schüttelte den Kopf.
»Laut dem Ingenieur dauert es mindestens 30 Kuwitz, bis das System wieder in Betrieb ist.«
»Zu lang«,
das wusste Komorak. Er wandte sich zu Kalorg.
»Tötet den Ingenieur.«
»Ja, Captain«,
bestätigte dieser und salutierte. Lieutenant Mondol von der Kommunikationskonsole schaltete sich ein.
»Captain, wir werden von Commander Lorca von der Oberfläche gerufen.«
»Öffnen Sie einen Kanal«,
befahl Komorak. Schon die Erwähnung des Namens seiner Gattin brachte sein Herz zum Rasen. Sie hatte überlebt, trotz allem, was auf dem Planeten geschehen sein mochte.
»Matach, hier spricht Wissenschaftsoffizier Lorca. Irgendwas passiert hier unten.«
Komorak runzelte die Stirn.
»Was meinen Sie?«
»Massiver Energieanstieg im gesamten Komplex«, antwortete Lorca. »Wir empfangen Energiesignaturen von überall auf dem Kontinent.«
Komorak blickte zu Kalorg.
»Wovon redet sie?«
An der Waffenstation bemühte sich der Lieutenant um Antworten.
»Ich habe Navigations- und Waffenscanner umgeleitet als Ersatz für die Hauptmatrix.«
Dann nickte er.
»Sie hat recht. Überall auf dem Planeten kommt es zu enormen Energieaufbau. Es sind die fremden Systeme, Captain.«
»Wie im Namen von Fekir kann das sein?«
fragte Komorak. Dann, in einer einzigen kranken Sekunde, begriff er.
»Alarmieren Sie den Transporterraum!«
brüllte er und deutete auf Kalorg.
»Schaffen Sie sie da raus!«
Verachtung, Chaos, Furcht, Zerstörung. Die Gedanken hallten im Bewusstsein der Jedi-Wanderin wieder, während sie aus der Leere trat und auf die üppige Welt niederging. Die Reise hatte sie geschwächt, und dennoch spürte sie die Anwesenheit der Telinarul auf dieser Welt, die einst von Jedi beherrscht worden war. Mit einigen Ranken ihres Bewusstseins nahm sie Anzeichen primitiven Lebens wahr, das vor langer Zeit von den Schöpfern erschaffen worden war und sich seitdem hier entwickelte. Diese vorzeitlichen Kinder waren noch Äonen davon entfernt, sich in etwas zu entwickeln, das für die Jedi Relevanz haben könnte. Doch die arrogante Einmischung der Unwürdigen hatte ihre Existenz besudelt. Die Telinarul stolperten von einem Planeten zum anderen, mehr konnten sie nicht, und sie verunreinigten alles, mit dem sie in Kontakt kamen. Die Wanderin wusste, dass es nur ein paar Vertreter dieses Ungeziefers auf dem Planeten gab, dazu noch einige mehr in dessen unmittelbarer Nähe, in einem albernen Schiff, mit dessen Hilfe sie zwischen den Sternen reisten. Dennoch spürte sie die Auswirkungen ihrer Gegenwart, wie auf den anderen Welten, auf denen sie ihnen begegnet war. Abermals hatten sie Grenzen überschritten und sich in Gegenden gewagt, in die sie nicht gehörten, jetzt und immer da. Selbst in ihrem geschwächten Zustand war es für die Wanderin kein Aufwand, sie auszulöschen. Nicht die Telinarul hatten sie herkommen lassen. Die Wanderin hatte damit gerechnet, dass sie hier einen Weg gefunden hatten, die Macht der Jedi für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Nein, es war die Stimme aus einer der Verbindungen gewesen, jene furchtbare, unerklärliche Stimme. Doch was immer sie über die weite Strecke zwischen den Sternen hergerufen hatte, war nicht länger da. Die Wanderin untersuchte die verlassenen Mechanismen, die vor Äonen von den Jedi zurückgelassen worden waren, und fand nur noch einen vergehenden Rest der Stimme. Wenn sie von hier gekommen war, wie war ihr dann die Flucht gelungen? Soweit die Wanderin wusste, besaß sie allein die Fähigkeit, sich ohne die Hilfe der Verbindungen zwischen den Sternen zu bewegen. Handelte es sich um ein Geheimnis der Schöpfer? Und wenn, warum hatten sie dieses Wissen für sich behalten? Selbst in den Überbleibseln der unidentifizierten Präsenz, deren böswillige Absichten unmissverständlich zu spüren waren und auf allem klebten, das sie berührt hatte, war so viel düstere Vorahnung, dass die Wanderin in ihrem Innersten erzitterte. Sie verspürte ein Grauen, das nahezu greifbar war und aus den Untiefen der Schwärze nach ihr griff, als suche es nach etwas. Die Wanderin wusste, was sie zu tun hatte, und sie spürte, dass der Planet ihren Befehlen gehorchte. Was immer diese Präsenz auch sein mochte, war sie doch unvergleichlich böse, übler noch als der Widersacher. Sie musste um jeden Preis vernichtet werden und mit ihr alles, was sie berührt hatte. Und das reinigende Feuer begann nun hier.